Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Ein Jahr nach der Lehman-Pleite und dem Beginn der Finanzmarktkrise zieht die Schweizer Aufsichtsbehörde selbstkritisch Bilanz. Wir berichten über die FINMA-Stellungnahme. Wir berichten über die Bilanz aus amerikanischer Sicht. Wir blicken zurück auf den fatalen Tag im September 2008 und wir fragen grundsätzlich nach Ursachen und Wirkungen der Lehman-Krise. Das Interesse an der Abstimmung über die Revision der Invalidenversicherung in 2 Wochen nimmt laut SRG-Wahlbarometer ab, nicht zu. Die Gesundheit von Millionen Menschen sei durch Umweltschäden aus dem Gaza-Krieg gefährdet, sagt eine UNO-Studie. Weiter fragen wir, was Hugo Chavez mit 2 Milliarden Dollar teuren Panzern und Flugabwehrkanonen will. Was der freundliche Herr Amano als Nachfolger von El Baradei ausrichten kann. Und ob es so schlimm ist, wenn 2 Kanzlerkandidaten einander nicht die Augen auskratzen. Von wegen Yes we gain. Ich höre der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, übt im Zusammenhang mit der Finanzkrise Selbstkritik. Die Aufsicht sei mangelhaft gewesen, es habe Versäumnisse und Fehleinschätzungen gegeben, heißt es in einem umfassenden Bericht der FINMA. Im Fall der UBS schreibt die FINMA von der eigenen Blauäugigkeit. Die Bankenaufsicht habe sich zu stark auf die Einschätzung der UBS-Manager verlassen. Der Bericht kritisiert auch andere Banken. Diese hätten ihre Risiken völlig ungenügend beurteilt. Die Bankenaufsicht habe im Laufe der Krise dann aber schnell reagiert und wichtige Weichenstellungen seien rechtzeitig erfolgt, heißt es. Für den Präsidenten der USA sind die Finanzbranche und die Wirtschaft ein Jahr nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers auf dem Weg zur Normalität. Es gebe aber nach wie vor Leute in der Finanzindustrie, welche die Lehren aus der schweren Krise ignorierten, sagte Barack Obama in New York. Obama sprach sich für starke Regeln zum Schutz gegen die Risiken des Finanzsystems aus. Dabei seien vor allem auch die Führer der G20-Staaten gefordert, die in 10 Tagen in der amerikanischen Stadt Pittsburgh zusammenkämen. Der Nationalrat will das 3. Konjunkturpaket des Bundes beraten. Er hat beschlossen, auf das Geschäft einzutreten. Entscheid fiel knapp, mit 93-91 Stimmen. Mit der Finanzspritze von 400 Millionen Franken will der Bundesrat gegen die Arbeitslosigkeit vorgehen. Nun läuft die Detailberatung. Dabei hat der Rat schon wichtige Elemente abgelehnt. Der Ständerat hatte das Programm bereits letzte Woche beraten und in weiten Teilen gut geheißen. Der Bundesrat will die Sparguthaben der Bürgerinnen und Bürger besser schützen. Neu soll im Gesetz verankert werden, dass Sparguthaben bis 100.000 Franken gedeckt sind, statt wie bisher bis 30.000 Franken, dies falls eine Bank Konkurs geht. Um diese Gelder zu sichern, sollen die Banken in der Schweiz einen Fonds mit rund 10 Milliarden Franken aufbauen. Würde dieses Geld beim Konkurs einer oder mehrerer Banken aufgebraucht, müsste der Bund mit Garantien einspringen. Die Abstimmung über die IV und über die Allgemeine Volksinitiative interessiert bisher wenige Stimmberechtigte. Nur jede und jeder Dritte will am 27. Dezember abstimmen gehen. Das geht aus dem 2. Abstimmungsbarometer hervor. Das Forschungsinstitut GFS Bern hat im Auftrag der SRG-SSR IDESWIS auch erhoben, was die 1200 Befragten stimmen würden. Demnach sagen 50% Ja dazu, dass die IV zusätzliches Geld aus der Mehrwertsteuer erhalten soll. 32% sind dagegen. Bei der Abstimmung über die Allgemeine Volksinitiative haben viele der Befragten noch keine Meinung. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür ist mit der Internetfirma Google weiter unzufrieden. Ihr Dienst Google Street View, der Fotos von Straßen in der ganzen Welt auf dem Internet zeigt, schütze die Privatsphäre nicht genügend. Die Maßnahmen von Google, Gesichter und Autokennzeichen besser zu verwischen, seien nicht ausreichend. Thür kritisierte vor allem die Aufnahmen von Gärten und Höfen, die für Passanten normalerweise nicht einsehbar sind. Diese müssten gelöscht werden. Weiter müsste Google im Umfeld von heiklen Einrichtungen wie Spitälern, Schulen oder Gefängnissen besonders sorgfältig anonymisieren. Google hat 1 Monat Zeit, um auf die Forderungen zu reagieren. Lehnt das Unternehmen dies ab, will der Datenschützer vor das Bundesverwaltungsgericht. Venezuela hat mit Russland ein großes Rüstungsgeschäft abgeschlossen. Russland gewährt dem südamerikanischen Land einen Kredit von über 2 Milliarden Dollar. Damit kauft Venezuela 90 Panzer und ein Raketenabwehrsystem. Damit sei Venezuela nun besser gewappnet für einen möglichen Angriff der USA, sagte der venezolanische Präsident Chavez. Venezuela und andere südamerikanische Staaten fühlen sich bedroht durch den geplanten Ausbau von US-Militärstützpunkten in Kolumbien. Nach dem IAEA-Gouverneursrat hat nun auch die UNO den Japaner Yukiya Amano als Chef der Internationalen Atomenergiebehörde gewählt. Der 62-jährige Amano tritt im Dezember die Nachfolge von Mohamed El-Baradei an. Im Gazastreifen hat der Krieg vor 9 Monaten große Umweltschäden angerichtet. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der UNO. Die dramatische Grundwasserverschmutzung bedrohe die Gesundheit von Millionen von Menschen im Gazastreifen und in Israel, sagte der Direktor des UNO-Umweltprogramms. Nun sei eine Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg nötig. Die UNO schätzt die Kosten für eine Sanierung der Trinkwasserversorgung auf mehr als 1,5 Milliarden Franken. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat die ehemalige Sprecherin von Ex-Chefanklägerin Carla Del Ponte verurteilt. Die Französin Florence Hartmann schrieb in einem Buch über Verstrickungen des serbischen Staates in das Massaker von Srebrenica im Bosnienkrieg. Hartmann habe dabei vertrauliche Informationen des Gerichtshofes verwendet, urteilte das Gericht und verhängte eine Buße von 7.000 Euro. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.226 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.583 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.5134 gehandelt, der Dollar zu 1.0353. Das Wetter. Am Abend gehen noch einige Regenschauer nieder. Morgen ist es zeitweise sonnig. Zeitweise hat es ausgedehntere Wolkenfelder. Am Abend muss in der Westschweiz mit Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad, in den Föhngebieten bei 21 Grad. Im Süden fällt morgen zunächst verbreitet Regen. Am Nachmittag sind einige Aufhellungen möglich, bei 20 Grad. Am Mittwoch gibt es im Osten noch föhnige Aufhellungen, dann setzt Regen ein. Im Süden regnet es die ganze Zeit. Die Temperatur erreicht überall rund 17 Grad.
Schwerpunkt Lehman Brothers. Vor einem Jahr ging in New York eine große Bank pleite und von da an ging es abwärts, und zwar schnell. Zu Beginn der Sendung die Bilanz aus Schweizer Sicht, Stellungnahme der FINMA. Und die Bilanz aus amerikanischer Sicht, Rede des Präsidenten. Im Dossier am Schluss 2 weitere Elemente, ein Rückblick auf den fatalen 15.09.2008 und die Frage, ob die große Krise vor einem Jahr hätte vermieden werden können. Zwischen Krise und Krise. Die Temperatur ist kühl, das SRG-Barometer zur Abstimmung über die IV-Sanierung. Die Stimmung wird aufgeheizt, Hugo Chavez kauft große Mengen russische Hightech-Waffen und er ist nicht der einzige Pistolero in Südamerika. Der Mann hat kaum Profil, El-Baradeis Nachfolger wird Mühe haben, zwischen Iran und Israel starke Figur zu machen. Und die Debatte war gesittet. Frage nach dem deutschen Wahlduell, ist gesittet wirklich ein Mangel? Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf drs.ch. Vor einem Jahr begann in New York, was auch in der Schweiz unglaubliche Auswirkungen haben sollte, der sukzessive Kollaps der Finanzmärkte, der eine Bank nach der anderen in Richtung Ruin trieb. Ein Jahr später zieht die Schweizer Finanzmarktaufsicht Bilanz, eine selbstkritische Bilanz. Rainer Bohrer.
Schön zu reden gibt es nichts, auch wenn die Aufsichtsbehörde während der akuten Phase der Finanzkrise gut gearbeitet habe, versagt habe man im Vorfeld. Gerade im Falle der UBS, das weiß Eugen Haltiner, Präsident der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.
Im Vorfeld, da hatte man gewisse Einschätzungen und leider fehlte uns die Kraft, diese Einschätzungen zu Fakten letztendlich werden zu lassen, um diese Bank dann mit diesen Fakten zu konfrontieren. Das wäre wünschbar gewesen, man hätte das so tun können.
Vielleicht fehlte der Schweizer Bankenaufsicht auch ein wenig der Mut, um der außerordentlich hohen Verschuldung der Schweizer Grossbanken ein Ende zu setzen. Sicher fehlte den Behörden der Blick aufs große Ganze, also auf das volkswirtschaftliche Zerstörungspotenzial vieler Bankprodukte.
Wir hatten keine Ressourcen, welche letztendlich makroökonomische Analysen vorgenommen haben über Verwerfungen, beispielsweise in speziellen Märkten. Das war nicht unsere Kompetenz und wir hatten dazu auch gar kein Personal und kein Know-how.
Da ist es ein schwacher Trost, dass auch die Aufsichtsbehörden der anderen Finanzzentren die gleichen Fehler begingen wie die Schweiz, obwohl diese in vielen Ländern mit deutlich mehr Personal ausgestattet waren. Die Finanzmarktaufsicht, die Anfangsjahr aus der Eidgenössischen Bankenkommission hervorgegangen ist, soll deshalb personell aufgestockt werden. FINMA-Präsident Eugen Haltiner fordert:
Es wird ein Mehr an Personal tatsächlich hier brauchen und es braucht noch ergänzende Qualifikationen.
Immerhin hält der Bericht fest, dass es inzwischen gelungen sei, Leute mit zusätzlichem Know-how anzustellen. Und auf diesem Weg will man weitergehen, auf das sich die Schweizer Bankenaufseher nicht mehr so einfach von den Heerscharen von Grossbanken-Risikokontrolleuren abspeisen lassen und die kritischen Fragen dann auch wirklich stellen. Aus den Antworten will die FINMA dann die richtigen Regulierungen für die Banken ableiten. So gehen die Schweizer Aufseher schon seit letztem Herbst voran mit konkreten Vorschriften zu dickeren Eigenkapitalpolstern und bereuen nichts.
Ich fühle mich eigentlich in dieser Rolle wohl, weil jetzt doch festzustellen ist, dass international das nachvollzogen wird, was wir bereits entschieden haben.
FINMA-Präsident Eugen Haltiner plant auch, das Problem der Größe von UBS und Credit Suisse anzugehen. Denn noch immer sind beide Grossbanken schlicht zu gross, um sie fallen zu lassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Thematik der Größe und der Komplexität gewisse Korrekturen braucht. Ich könnte mir vorstellen, dass im Hinblick auf eine größere Handlungsfreiheit in Zeiten der Krise gewisse Strukturen eigentlich vorzusehen sind, die ein rascheres Handeln und auch ein Veräußern von Unternehmensteilen unterstützen würden.
Eine Verkleinerung der beiden Grossbanken ist also auch für FINMA-Präsident Haltiner ein Thema. Damit geht er in die gleiche Richtung wie die Schweizerische Nationalbank. Und wie das ungleiche Trio Christoph Blocher, Christian Löwra und Nicolas Hayek, die letzte Woche die Verkleinerung von UBS und Credit Suisse verlangt hatten und mit einer Volksinitiative drohen. Wie diese Verkleinerung im Detail geschehen soll, darauf wollte sich der oberste Schweizer Bankenaufseher heute noch nicht festlegen.
Rainer Bohrer. Auch in den USA zieht man Bilanz. Präsident Obama hat vor einer Stunde an der Wall Street über das Thema Finanzmärkte gesprochen. Peter Vögerli hat ihm zugehört. Ich fragte ihn, wie bilanziert Obama die ganze Krise ein Jahr nach Lehman?
Ich glaube, einer der wichtigen Schlüsselsätze war der Satz «We are beginning to return to normalcy», also wir kehren allmählich zur Normalität zurück. Und das ist vor allem wichtig, weil das Wort «Normalität» in diesem Satz vorkommt. Allerdings wolle man nicht zurück zu den Zeiten unregulierter Gier, hat Obama auch gesagt. Das sind die zwei wichtigsten Sätze und die kann ich kurz einspielen von der Rede, die eben zu Ende gegangen ist.
We're beginning to return to normalcy. So I want everybody here to hear my words. We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis.
Wenn man eine Zwischenbilanz zieht, jetzt ein Jahr nach Lehman Brothers, kann man sagen, tatsächlich eine gewisse Normalität ist wieder eingekehrt. Die Kredite fließen wieder. Die Autobauer sind vor dem Untergang bewahrt worden. Sie kommen aus dem Konkurs heraus. 70 Milliarden Dollar wurden von den Finanzinstituten zurückbezahlt. 50 weitere Milliarden werden in den nächsten anderthalb Jahren erwartet. Obama sprach von einem Return on Investment von 17%. Die Notenbank ist vorsichtig optimistisch. Allerdings muss man sagen, Wall Street hat sich erholt, aber Main Street, der Normalbürger, der spürt den Fallout dieser Krise sehr stark. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit etwa 25 Jahren. Sie liegt bei rund 10%. Man muss auch sagen, zwar kamen 70 Milliarden zurück, aber der Staat und die Notenbank haben das Zehnfache investiert. 9 von 10 Hypotheken werden immer noch vom Staat herausgegeben. Wenn man ein Auto kauft von GM, ist er zu 2/3 vom Staat hergestellt. Also tatsächlich eine gewisse Normalität ist wieder eingekehrt, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir mal waren.
Sie haben Obama zitiert, der sagt aber, man könne nicht zurück zu den Old Days, also man könne nicht zurück zu den alten Regeln sozusagen, man müsse einiges ändern. Das Thema steht ja im Raum. Regulierung, Grenzen setzen diesen Finanzmärkten, bessere Kontrolle. Wo steht man da in den USA?
Es ist ganz allgemein etwas stiller geworden um dieses Thema und deshalb hat es der Präsident jetzt erwähnt, am Jahrestag vom Zusammenbruch von Lehman Brothers. Ein Gesetz ist in der Pipeline. Wichtig und interessant, dünkt mich, Obama äußerte sich konziliant. Man wolle mit Wall Street arbeiten, nicht gegen Wall Street arbeiten, sagt er. Und die großen Institute, selbst wenn sie für die Krise nicht verantwortlich seien, hätten eine moralische Verantwortung, sagte der Präsident. Also es klingt schon anders als vor einigen Monaten. Präsident Obama hat keine neuen Elemente erwähnt, er hat aber zwei wichtige Punkte dieses Gesetzesvorhabens erwähnt, wenn nämlich riesige Institute too big to fail sind oder too interconnected to fail, also zu sehr vernetzt in der Welt, dann braucht es vor allem zwei Dinge. Es braucht eine Gesamtaufsicht für diese großen Institute, also man habe die Bäume kontrolliert, aber nicht den Wald, sagte Obama. Und ganz wichtig für die Amerikaner, es werde eine Consumer Protection Agency geben, eine Gesamtagentur zum Schutz von Konsumenten, die zum Teil tatsächlich fahrlässig gehandelt haben, aber zum Teil auch in diesem wirren Hypothekenmarkt und auch bei diesen unregulierten Kreditkartenfirmen, Geschäften, also das Ganze nicht überblicken konnten. Es war also nicht nur fahrlässig, sondern für die auch zum Teil völlig unverständlich.
Es ist ja irgendwo eine Ironie drin. Also wir reden jetzt von Banken, die zu groß sind, als dass sie noch fallen gelassen werden dürften. Aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen sind ja aber noch größere Banken. Es sind ja jetzt weniger und größere übrig geblieben.
Das ist richtig. Es gibt weniger Players, aber größere, zum Beispiel die Bank of America durch die Übernahme von Countryside und Merrill Lynch oder JP Morgan Chase durch die Übernahme von Bear Stearns und Washington Mutual. Hier gibt es Pläne, dass man erstens, dass die Eigenmittelunterlegung für große Institute höher sein muss, also dass die mehr Eigenmittel haben müssen und dass es, wie gesagt, eine Gesamtaufsicht geben soll, so wie es das zum Teil schon gibt durch die Federal Deposit Insurance Corporation für die Geschäftsbanken. Das ist ein Modell, das eingeführt wurde in den 30er Jahren. Also wenn ein solches Institut zusammenbricht, dann kann es eine Weile weitergeführt werden und dann abgewickelt werden. Das soll auch geschehen für große Institute wie Lehman Brothers. Und die Idee ist aber, die Aktionäre sollen dafür bezahlen und auch Leute, die Fremdkapital eingeschossen haben. Also es soll nicht sein, dass man einfach in große Institute viel Geld investieren kann, weil man weiß, dass der Staat dann diese Institute rettet, sondern es sollen auch die, die Mittel eingeschossen haben, dann dafür haften. Das sind die Pläne der Regierung Obama.
Peter Vögele in Washington. Wir kommen auf das Thema ein Jahr Finanzkrise, wie gesagt, im Dossier zurück, und zwar um ca. 19.35 Uhr. Braucht es, gibt es zusätzliches Geld aus der Mehrwertsteuer, um die Invalidenversicherung zu sanieren? Und soll die IV von der HV getrennt werden? Darüber stimmen wir in zwei Wochen ab. Doch das scheint immer weniger Menschen zu interessieren. Vor einem Monat sagten noch 41% der Befragten, sie wollten am 27. September an die Urne. Jetzt sind es nur noch 34%. So abzulesen vom zweiten Abstimmungsbarometer, mit dem das GFS-Forschungsinstitut im Auftrag der SAG die politische Temperatur gemessen hat. Oliver Washington berichtet.
Bei früheren Abstimmungen über die Invalidenversicherung gingen die Wogen jeweils hoch. Dieses Jahr ist alles anders. Seit Wochen dominieren die Libyen-Affäre und die Bundesratswahl die öffentliche Debatte. Eine Diskussion über die IV findet dagegen kaum statt. Mit Folgen für die Stimmbeteiligung, sagt Claude Longchamp vom GFS-Forschungsinstitut.
7 Prozentpunkte Rückgang, das ist schon fast ein einmaliger Fall und muss auch als solches festgehalten werden. Die Mobilisierungswirkung durch diese Kampagnen in diesem gegenwärtigen Umfeld sind ausgesprochen bescheiden.
Die Gegner der IV-Zusatzfinanzierung konnten in den letzten 4 Wochen leicht aufholen. Der Nein-Anteil nahm von 27 auf 32% zu. Die Pro-Seite geht gleichwohl mit Vorteilen in die Schlussrunde. Sie konnte ihren Stimmenanteil bei 50% halten.
Sie hat eine überraschende Botschaft klar platzieren können. Es ist die Frage der Verselbstständigung der IV, der Trennung von der AV und damit letztlich auch die Sicherung der AV, die man hier mit dieser Abstimmung auch machen kann. Das war vor 4 Wochen noch praktisch keine relevante Botschaft. Das ist zwischenzeitlich zur zentralen Botschaft, die die Meinungsbildung beeinflusst hat, geworden.
Nicht in gewohntem Ausmaß punkten konnten die Gegner. Ihr Argument, zuerst den Missbrauch bekämpfen und erst dann zusätzliches Geld für die IV sprechen, verpuffe in der gegenwärtigen Situation.
Das funktioniert in der Regel immer nur dann, wenn es auch die mediale Situation dann zu beherrschen beginnt und wenn es dann auch eben in einer gewissen Nein-Position, Abwehrhaltung auch mobilisierend wirkt. Davon stellen wir gegenwärtig nicht sehr viel bis gar nichts fest.
Gegen die Vorlage kämpft einmal mehr die SVP, alleine gegen Grüne, SP, CVP und FDP. Entscheidend für den Ausgang der Abstimmung am 27. September dürfte sein, dass auch die Wirtschaft und die FDP hinter der Vorlage stehen, so Claude Longchamp.
Von diesen 4 Parteien ist sicher die Positionierung der FDP die überraschendste und damit letztlich auch die wichtigste. Solange es bei der FDP mehrheitlich hält, die Zustimmung, wird das auch angenommen.
Dieser Hugo Chavez. Heute Morgen hören wir, dass der Machthaber des ölreichen Venezuela in Russland 2 Milliarden Dollar Schulden macht, um modernste Panzer- und Flugabwehrsysteme zu kaufen. Wozu braucht Hugo Chavez dieses Material? Und wieso leiht Russland Chavez dafür Geld? Daniel Flemes beschäftigt sich am Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg mit Sicherheitspolitik. Ich fragte ihn zuerst, wenn Chavez sagt, er fühle sich von den US-Stützpunkten in Kolumbien bedroht, meint er das oder ist das eine reine Schutzbehauptung?
Der Konflikt zwischen Venezuela und den USA ist ja in erster Linie ein politischer und ideologischer Konflikt. Eine militärische Auseinandersetzung steht nicht zu erwarten. Was die Wahrnehmung von Hugo Chavez betrifft, so stützt er seine Bedrohungsperzeption in erster Linie darauf, auf die Behauptung, dass die USA an einem Putsch gegen ihn 2002 beteiligt gewesen sind. Es gab im vergangenen Jahr eine Kommandoaktion des kolumbianischen Militärs auf ecuadorianischem Staatsterritorium. Und auch da wurde gemutmaßt, dass die USA logistische Unterstützung geleistet hätten. Chavez hatte daraufhin seine Truppen an der Grenze zu Kolumbien mobilisiert. Das sind im Wesentlichen die Beobachtungen, Behauptungen, auf die Chavez seine Bedrohungsperzeption stützt.
Ist es denkbar, dass er auch andere Ziele verfolgt, als sich gegen die Amerikaner zu verteidigen? Irgendein Hegemoniestreben zum Beispiel?
Ja, durchaus. Venezuela konkurriert ja zwar nicht mit den USA, aber doch mit Brasilien um die regionale Vormachtstellung in Südamerika. Die ALBA-Koalition, das sind die Staaten, mit denen sich Chavez verbündet hat. Brasilien stützt sich in erster Linie auf die UNASUR, die südamerikanische Staatenunion. Und in diesem Konkurrenzkampf zwischen den beiden Staaten, Venezuela, Brasilien, ist Chavez sicherlich in allen Belangen unterlegen, sowohl was die, ich sag mal, Softpower angeht, also etwa die Legitimation in der Region, aber auch darüber hinaus, genauso wie die Hardpower-Faktoren, also wirtschaftliche, militärische Ressourcen. Und selbst im Energiesektor hat Brasilien ja mit den in den letzten Jahren entdeckten Erdölvorkommen zumindest gleichgezogen.
Sie sagen es, da wird aufgerüstet, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Sie unterscheiden im Wesentlichen zwischen 2 Lagern. Wieso denn? Was läuft denn hier für einen Mechanismus ab?
Ich würde unterschiedliche Gründe anführen wollen. Zum einen gibt es einen nachvollziehbaren Modernisierungsbedarf. Viele Streitkräfte haben die letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen, kaum investieren können, auch aufgrund der Wirtschaftslage in Lateinamerika. Zweitens sprudelnde Einnahmen aus dem Rohstoffexport. Das gilt auch vor allem für Chile als Kupferexporteur, aber eben auch für Venezuela und Brasilien. Die Konkurrenz um regionale Vormacht ist sicherlich ein Faktor, der die Rüstungskäufe Brasiliens und Venezuelas mit erklärt. Und dazu kommen auch latente, zum Teil historisch, zum Teil ideologisch aufgeladene Konflikte auf dem Subkontinent.
Wenn Sie jetzt die Käufe beispielsweise von Brasilien, von Chile erwähnen, wir haben von Venezuela gesprochen, dass wir 2 Milliarden modernes Rüstungsmaterial kauft, von welchen Dimensionen gehen wir denn aus bei Brasilien oder bei Chile?
Der Vertrag, der zwischen Brasilien und Frankreich abgeschlossen ist, beläuft sich auf etwa 9 Milliarden. Euro, wenn ich es richtig erinnere, verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Man muss das ja immer in Relation sehen, sind aber die brasilianischen Ausgaben dann prozentual geringer als die venezolanischen. Chile rangiert dann an dritter Stelle. Das sind die Relationen, über die wir sprechen.
Morgen treffen sich die Verteidigungsminister verschiedener südamerikanischer Staaten in Quito und reden über Vertrauensbildung, Spannungsabbau. Kann das irgendeinen Einfluss haben in die Richtung, dass man da nicht mehr so wahnsinnig weit geht mit Aufrüstung in all diesen ja letztlich armen Ländern? Oder ist davon wenig zu erwarten?
Diese beiden Prozesse der Aufrüstung und der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit auf regionaler Ebene finden seit einigen Jahren parallel statt. Es scheint zunächst widersprüchlich und schwer einzuordnen. Die verteidigungspolitische Zusammenarbeit hat dabei in den letzten Jahren sogar eine Multilateralismuswende erfahren. Das heißt, von bilateraler Zusammenarbeit hat man über die Haiti-Mission der Vereinten Nationen, die sich hier aus südamerikanischen Kontingenten zusammensetzt und brasilianisch geführt wird, multilaterale Zusammenhänge entwickelt. Das Ganze ist jetzt in der UNASUR angesiedelt als regionaler Verteidigungsrat. Da treffen sich die Verteidigungsminister regelmäßig, sprechen über vertrauensbildende Maßnahmen, auch über einen regionalen Rüstungssektor. Das sind natürlich in weiten Teilen Initiativen, die sozusagen auf der rhetorischen Ebene versanden, wenn man gleichzeitig mit externen Mächten, wir haben die Staaten jetzt erwähnt, mit USA, mit Russland, aber auch europäischen Staaten, diese externen Partnerschaften untergraben natürlich die regionalen Zusammenarbeitsperspektiven. Das heißt, ich würde keine sagen wir, wachsende Gefahr der militärischen Eskalation in Südamerika sehen, aber in jedem Fall sind diese Rüstungskäufe ein Hindernis für die regionale Zusammenarbeit, insbesondere im Rüstungssektor.
Daniel Flemes ist am Institut für Lateinamerika Studien spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Ein IAEA-Chef mit wenig Profil, Kanzlerkandidaten im Nichtstreit und Lehman und die Folgen, Rückblende auf den fatalen Tag vor einem Jahr und Fragen nach Ursachen und Folgen. Die UNO-Atombehörde bekommt einen neuen Chef, wir haben es gehört. Heute wählte die Generalkonferenz der IAEA den Japaner Yukiya Amano zum neuen Generaldirektor. Unter seiner Führung wird ein anderer Wind wehen als unter seinem umstrittenen Vorgänger Mohamed El-Baradei. Dass es ein speziell frischer Wind sein wird, muss bezweifelt werden. Der ehemalige Spitzendiplomat Amano vermeidet klare Positionsbezüge und hält sich gern bedeckt. Lange wird er damit allerdings nicht durchkommen. Das zeigte sich schon heute, unmittelbar nach seiner Wahl. Aus Wien, Fredrik Steiger.
Als er vor 12 Jahren sein Amt angetreten habe, seien selbst Spitzenpolitiker über die Abkürzung IAEA gestolpert. Die wenigsten hätten gewusst, was seine Organisation genau tue, sagte der abtretende Chef Mohamed El-Baradei unbescheiden, aber durchaus zu Recht.
Back in the 1990s, some world leaders used to stumble over the letters IAEA. Now we have become a household name.
Inzwischen erhielt die IAEA einen Friedensnobelpreis und ist täglich in den Weltmedien. Sie ist hoch angesehen, als oberste Instanz und Wächterin auf dem heiklen Feld der zivilen wie militärischen Atomnutzung. In seiner Abschiedsrede macht El-Baradei noch einmal deutlich, worauf das Renommee beruht. Auf Unabhängigkeit, Unbestechlichkeit und nüchterner, unbeschönigter Analyse.
In the case of the DPRK, the agency sounded the alarm and reported the country to the Security Council for non-compliance with its non-proliferation obligation as far back as 1993.
Schon 1993 habe die IAEA wegen Nordkoreas Atomprogramm Alarm geschlagen. Und seit Jahren dränge man den Iran, volle Transparenz über seine Absichten zu gewähren. Aber auch die Atomsupermächte hätten leider ihre Legitimation beschädigt, weil sie weiterhin zögerten, atomar massiv abzurüsten. Solch deutliche Worte dürfte man von Baradeis Nachfolger kaum hören. Auf die Frage von Schweizer Radio DRS, wie er seine Rolle definiere, betonte Yukiya Amano mehrfach:
The nature of my job in the IAEA is the chief administrative officer according to the institute.
Er sei bloß der Chefbeamte. Zwar wisse er, dass all seine Worte und Taten im heiklen Nuklearbereich politisch brisant seien, Ambitionen aber für mutige Ideen oder gar Visionen lässt er vorläufig nicht erkennen.
I come from a country that had the experience of Hiroshima and Nagasaki.
Als Bürger eines Landes, das Hiroshima und Nagasaki erlebt habe, werde er sein Möglichstes tun, die Weiterverbreitung von Atombomben zu verhindern. Anders aber als sein Vorgänger lässt er sich etwa im Fall Iran bestenfalls lauwarme Kritik entlocken.
The IAEA has not yet come to the conclusion whether the activities of the Iran has been and is exclusive for peaceful purpose or not.
Noch könne die IAEA nicht endgültig sagen, ob Teheran wirklich ein militärisches Atomprogramm verfolge oder nicht. Und milde appelliert er an das Regime, voll mit seiner Behörde zu kooperieren. Überhaupt hüllt er seine Worte in Watte und will niemandem auf den Schlips treten. Dabei war eine starke IAEA noch nie so nötig wie gerade jetzt. Das anerkennen, anders als unter Präsident George Bush, nun sogar die USA. Deren Energieminister Stephen Chu legte im Namen von Präsident Barack Obama gar ein flammendes Bekenntnis zur UNO-Atombehörde ab.
The United States stands with the IAEA and its member states in seeking to advance the non-proliferation energy and developmental goals embodied in this agency.
Sie sei zentral im Bestreben, die Atomtechnologie zu nutzen, ohne dass sie zu einer Gefahr für die Welt werde. Er fügte aber an, ohne den Iran und Nordkorea zu nennen,
countries that violate their international obligations must face serious consequences both here and at the UN Security Council.
Länder, die ihre internationalen Verpflichtungen verletzten, müssten mit ernsten Konsequenzen rechnen. Darauf antwortete Ali Akbar Saleh, der neue Chef der iranischen Atombehörde, mit einer Litanei von Vorwürfen, mit heftiger Kritik an die Adresse Washingtons. Ein Rückfall in die Konfrontationsrhetorik, als gäbe es da nicht die eben verkündete Absicht, endlich offen miteinander zu reden. Von einer Beilegung der tiefen Konflikte in der heißen Atomdebatte kann also noch keine Rede sein. Ob aber der neue IAEA-Chef Yuki Amano die starke Figur ist, die künftig als Mahner und Mittler auftritt, ist höchst fraglich.
Fredrik Steiger aus Wien vom Sitz der IAEA oder, wenn Sie die deutsche Abkürzung bevorzugen, der IAEO. Wer bei diesem Duell fatale Treffer erwartet hatte, wurde enttäuscht gestern Abend bei der Fernsehdiskussion zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer und Vize Steinmeier. Statt schweren Wortgefechten gab es ein Fachgespräch zwischen zwei höflichen Konkurrenten, die sich offenbar schätzen. Kein Grund zur Enttäuschung, meint unsere Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler.
Ja, er ist nicht besonders spannend, der deutsche Wahlkampf. Kaum ein Thema beschäftigt das politische Personal länger als 2-3 Tage. Mal geht es um die wundersame Erfindung von 4 Millionen Arbeitsplätzen, dann um Steuererleichterungen in Milliardenhöhe und immer wieder ein wenig um Gerechtigkeit, die Soldaten in Afghanistan oder die Atomkraft. Kein Wunder, dass bei dieser Sprunghaftigkeit auch das Publikum keinerlei Anlass sieht, sich so richtig zu echauffieren. Morgen kommt schließlich schon der nächste Aufreger und wen schert schon das Geschwätz von gestern? So gesehen war es eine ziemliche Zumutung, und zwar für alle Beteiligten, sich gleich 90 Minuten lang Zeit nehmen zu müssen für eine Politsendung am Sonntagabend. Gut, dass zumindest ein sogenanntes Duell versprochen war, ein Kräftemessen, bei dem traditionellerweise jeweils einer der Kämpfenden auf der Strecke bleibt. Und nun dies. Viele Adlaten in Form von Moderierenden, aber nur stumpfe Degen und dann nicht einmal ein richtiger Sieger. Vorteil Steinmeier, hieß es am Schluss bestenfalls, doch was um Himmels Willen hat die Tennissprache bei einem Duell zu suchen? Yes, we gain, schrieb ein Bild-Kommentator heute. Dabei war das Treffen der beiden Großkoalitionäre durchaus aufschlussreich. Es zeigte nämlich, dass ein politisches Hickhack per se noch kein Fortschritt ist. Gerade in Krisenzeiten suchen viele Wahlberechtigte nach Orientierung und Ernsthaftigkeit, und zumindest in Ansätzen wurde das gestern geboten. Dass am Ende Frank-Walter Steinmeier von der SPD gemäß den Meinungsforschern besser abschnitt als die beliebte Kanzlerin, das hat genau damit zu tun. Der Kanzlerkandidat entwickelte Perspektiven, zeigte zum Beispiel auf, wie er mit Mindestlöhnen, tieferen Managerbezügen und strengeren Finanzregeln die soziale Schieflage in Deutschland korrigieren will. Das muss man nicht unbedingt gut finden, aber konkret war es schon. Verglichen damit blieb die CDU-Vorsitzende Merkel wie gewohnt im Ungefähren. Sie kann sich das vielleicht leisten. Wenn es mit der FDP nicht für die absolute Mehrheit reicht, dann muss sie als Kanzlerin schließlich flexibel bleiben. Das alles ist wenig spektakulär, aber es hat ziemlich viel mit normaler Politik zu tun. Und wer doch noch auf etwas Randale hofft, der kann heute die ARD einschalten. Dort duellieren sich die Chefs der kleinen Parteien, die gestern nur zuschauen durften.
Wir kommen zum Dossier Finanzmarktkrise. Heute vor einem Jahr, die Investmentbank Lehman Brothers geht pleite und droht, gleich einem zentralen Dominostein, reihenweise andere Großbanken umzustoßen. Bis zuletzt war man damals davon ausgegangen, dass auch Lehman Brothers gerettet würde, so wie das zuvor bei der Investmentbank Bear Stearns der Fall gewesen war. Doch es kam anders. Am frühen Morgen des 15. Dezember 2008 stand fest, Lehman war am Ende und ging mit Getöse unter. Der Anfang einer schweren Krise. Zuerst in Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Er blendet zurück auf den schwarzen Tag an der Wall Street.
Solche Bilder hatte die Welt noch nie gesehen. Banker, die ihre 7 Sachen in Kartonkisten aus dem Lehman Brothers Hauptsitz in Manhattan tragen. Die meisten geschockt, nur wenige reden. Einer sagt zu CNN, so etwas habe niemand erwartet.
I don't think anyone really expected a bank as big as Lehman to be in a position that it's in now. So that's kind of a shock.
Und Roger Cohen, Staranwalt bei der Kanzlei Sullivan & Cromwell und Rechtsberater von Lehman Brothers, sagt später rückblickend, alle, die behaupten, sie hätten zur Zeit des Konkurses das Ausmaß der Krise vorhersehen können, hätten ein Kraut geraucht, das in vielen Ländern illegal sei.
Anybody who was able to predict this magnitude is smoking something which is not permissible in many places.
Begonnen hat das Ende von Lehman Brothers nicht erst an diesem 15. September 2008. Die Bank geriet bereits im Sommer in Bedrängnis. Sie hatte sich stärker als andere Banken mit komplexen Immobilienpapieren verspekuliert. Die Folgen: Milliardenabschreiber, Milliardenverluste und ein Lehman-Aktienkurs, der rasant in den Keller rasselte. Noch am 10. September verkündete Lehman-Chef Dick Fuld an einer Telefonkonferenz, die Bank wolle sich durch den Verkauf von Firmenteilen selber retten.
Today we've taken definitive steps and have put in place a credible plan.
Doch an diesen Rettungsplan glaubte niemand mehr. Die Lage für Lehman spitzte sich weiter zu. Am Sitz der New Yorker Notenbank unweit der Wall Street gehen Top-Banker, Beamte des Finanzministeriums, der Notenbank und Heerscharen von Juristen ein und aus. Es wird fieberhaft nach einer Lösung für Lehman gesucht. Vergeblich. Zuerst zieht sich die Bank of America als mögliche Käuferin zurück und reißt sich stattdessen Merrill Lynch unter den Nagel. Dann auch die britische Bank Barclays, weil der Staat, anders als bei Bear Stearns ein halbes Jahr zuvor, keine Garantien sprechen wollte. Steuergelder aufwerfen, um Lehman zu retten, das sei für ihn nie in Frage gekommen, sagte US-Finanzminister Hank Paulson später an einer Medienkonferenz.
I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers.
Und so kam es, wie es kommen musste. In den Morgenstunden des 15. September gab Lehman seine Insolvenz bekannt. Ein unglaublicher Moment, sagte der CNN-Korrespondent vor dem Lehman-Sitz in New York.
This is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this.
Präsident George Bush versuchte zu beruhigen, die Finanzmärkte seien stark genug, um einen solchen Schlag längerfristig zu verdauen.
In the long run, I'm confident that our capital markets are flexible and resilient and can deal with these adjustments.
Doch vorerst lag die Lehman-Pleite schwer auf dem Magen. An den Börsen tauchten die Kurse und das Vertrauen unter den Banken war weg. Viele Finanzhäuser drohten gar einzustürzen wie Kartenhäuser. Sie wurden in Notaktionen von Konkurrenten gekauft, vor allem aber mit milliardenschwerer Staatshilfe vor dem Untergang bewahrt. Nicht nur in den USA, auch in Europa und in der Schweiz. Aus der Finanzkrise wurde eine Wirtschaftskrise, die noch immer nicht ausgestanden ist. Die Lehman-Pleite ist zwar nicht der alleinige Grund für die Krise, aber sie hat die Dynamik der Ereignisse im Herbst 2008 maßgeblich beschleunigt.
Beat Soltermann, war es richtig, war es falsch, Lehman Brothers pleite gehen zu lassen? Wer oder was war schuld an der ganzen Krise? Ich sprach mit dem Mann, mit dem wir schon heute vor genau einem Jahr gesprochen haben, mit Heribert Dieter, Bankenspezialist der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er sagte damals,
Es sei wohl richtig gewesen, Lehman zu opfern. Er sagte das natürlich noch, ohne die Folgen schon zu kennen. Er rechnete damals zwar mit wirtschaftlichen Schäden, aber nicht gleich mit einer Wirtschaftskrise größeren Stils. Ich fragte ihn, Herr Ribertita, heute zuerst, ob er mit der Einschätzung von Beat Zoltermann eben einverstanden sei, nämlich dass Lehman die Krise nicht unbedingt allein ausgelöst, aber sicher erheblich beschleunigt habe.
Die Lehman-Pleite hat den bereits instabilen Finanzsektor weiter destabilisiert, aber der Finanzsektor war instabil, das war das Problem der Pleite. Lehman hat das fast zum Überlaufen gebracht, Lehman war aber nur der letzte Tropfen.
Aber es ist sehr viel übergelaufen dann aus diesem Fass, es hat gewaltige Folgeschäden ausgelöst. Damals haben Sie gesagt, es sei richtig, dass man Lehman nicht gestützt habe vom Staat her. Sehen Sie das jetzt immer noch so?
Ich sehe das immer noch so. Es wäre auch in Amerika keine Unterstützung zu mobilisieren gewesen für die späteren Rettungspakete. Es wäre keine Unterstützung im Kongress zu finden gewesen, hätte es nicht dieses eine Warnsignal gegeben. Und insofern wäre vermutlich die Unterstützung für die amerikanische AIG, die große Versicherung und andere Akteure nicht mobilisierbar gewesen. Insofern war das ein bitteres Opfer. Aber auch ohne eine Rettungsaktion für Lehman hätten wir diese Krise bekommen. Sie wäre an anderer Stelle ausgebrochen, aber die Ungleichgewichte waren einfach zu groß.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es hat einen gewaltigen Knall gebraucht, damit politisch etwas geschieht. Kann man daraus ableiten, dass es möglicherweise in der Tat günstiger gewesen wäre, wenn man den Gesamtschaden anschaut, wenn man Lehman gerettet hätte? Nur, sagen Sie, politisch wäre da nichts gegangen.
Also das sind schwierige Kalkulationen zu sagen, was jetzt billiger und was jetzt teurer gewesen wäre. Meine Grundaussage ist, im Finanzsektor hatten sich Ungleichgewichte aufgebaut, hatten sich Übertreibungen angehäuft und diese Übertreibungen mussten beseitigt werden. Dies wäre in jedem Fall teuer gewesen. Es wäre in jedem Fall teuer gewesen, die Verschuldungsposition der Finanzinstitute zurückzufahren. Und insofern hätte eine Rettung von Lehman nichts geändert. Man kann natürlich die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, wenn die amerikanische Regierung, wenn die Notenbank die Zügel schon früher angezogen hätte, wenn sie beispielsweise nicht Bear Stearns im März 2008 gerettet hätte und damit einmal mehr das Signal gegeben hat, dass die amerikanische Regierung den Finanzsektor, wenn er denn in Schwierigkeiten geraten sollte, dann schon stützen wird. Diese Politik wurde ja von Alan Greenspan und anderen Akteuren in den letzten 30 Jahren immer wieder betrieben. Man hat immer wieder den Finanzsektor gerettet und hat damit auch beigetragen zu einer Leichtfertigkeit im Finanzsektor und hat beigetragen zu dem Irrglauben, dass der Staat alles retten kann und alles retten wird. Und dieses ist mit Lehman sozusagen zumindest ein wenig erschüttert worden.
Um den Preis allerdings, dass zum Beispiel nach diesem Kollaps der Interbankenhandel praktisch zum Stillstand gekommen ist, was riesige Probleme ausgelöst hat, war das wirklich unvermeidlich? Wäre das auch sonst passiert?
Das wäre auch sonst passiert, denn es wäre ein anderes Institut gewesen, das in die Insolvenz gegangen wäre und dann für einen Vertrauensverlust auf den Finanzmärkten gesorgt hätte. Die Risiken, die eingegangen worden sind, waren einfach zu groß und es bedurfte sozusagen eines Auslösers, um dieses Misstrauen in die Finanzmärkte zu tragen. Der Zusammenbruch der Interbankenmärkte ist ja nichts anderes als Misstrauen zwischen den Banken. Das wäre kaum zu vermeiden gewesen. Es wäre zu vermeiden gewesen, hätten die Banken keine so hohen Risikopositionen gefahren. Aber wie gesagt, die Saat war schon sehr viel früher gesät worden. Die Bankenaufsichten haben viel zu lange diesen hohen Risikopositionen tatenlos zugesehen.
Eine der Konsequenzen war auch, dass die UBS in Schwierigkeiten geriet, und zwar in massive Schwierigkeiten. Hätte nach Ihrem Denkmodell der Schweizer Staat richtig gehandelt, wenn er die UBS auch fallen gelassen hätte?
Der Schweizer Staat hätte, nachdem die UBS nun mal diese riesigen Positionen eingegangen ist, UBS nicht fallen lassen sollen, aber der Schweizer Staat hätte im Vorfeld schon sehr viel genauer hinsehen sollen, welche Risikopositionen die UBS denn eingegangen ist und hätte schon im Vorfeld die Zügel anziehen sollen. Das hat man in der Schweiz und in den allermeisten anderen Ländern versäumt. In einigen Ländern hat es dann nahezu zum Staatsbankrott geführt, wie in Island. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen müssen bei der Neukonzipierung der internationalen Finanzmärkte ist, müssen wir nicht darauf achten, dass Banken nicht zu groß werden, ist das Thema too big to fail denn nicht wichtiger denn je.
Wie stabil sind die Banken heute verglichen mit vor einem Jahr?
Die Banken sind heute sehr viel stabiler als vor einem Jahr, ganz einfach deshalb, weil diese Paniksituation nicht mehr zu beobachten ist. Die Interbankmärkte haben sich stabilisiert. Banken können auch bei den Zentralbanken sich nahezu kostenlos mit Liquidität versorgen. Das heißt, die große Sorge, die Panik von vor einem Jahr, vom Herbst 2008, die ist verschwunden. Das trägt dazu bei, die Banken stabiler zu machen. Sehr viele Banken haben natürlich noch große Risikopositionen in den Büchern, aber es hat den Anschein, als ob die Banken diese Risikopositionen gut im Griff haben.
Heribert Dieter ist Bankenspezialist der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist der Mann, der uns vor einem Jahr in diesem Programm sagte, es sei wohl richtig, Lehman fallen zu lassen. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Thomas Künzi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.